So, jetzt angeschnallt, ein Rücksturz in die Vergangenheit.
Ich mache jetzt auf. Ich bin am Fuße der Leiter und werde jetzt vom Landefahrzeug hinuntersteigen. Es ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein Riesenschritt für die Menschheit.
Es stand denn eigentlich in Ihrem Drehbuch, was Sie bekommen haben, also in diesem Pressekit, auch der berühmte Satz drin mit dem großen Schritt für die Menschheit?
Oder? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und diesen Satz kannte vorher auch kein Mensch, mit Ausnahme Armstrong, der den wahrscheinlich von einem geschickten PR-Manager bekommen hat. Es gibt also Stimmen, die behaupten, dass er also Norman Mailer gewesen. Ich habe gerade das Buch hier auf meinem Schreibtisch, das Norman Mailer nachher geschrieben hat. Also das ist ja ein poetischer Satz und sowas ist dem Armstrong ja auch nicht spontan eingefallen.
Und schon gar nicht unter diesem Druck, unter dem physischen, ne?
Natürlich nicht. Und ich muss Ihnen noch was sagen. In dem Augenblick, in dem dieser Satz gesprochen wurde, haben wir den gar nicht mitgekriegt. Der Funksprechverkehr war ja nicht gut in dem Augenblick und über längere Strecken. Es waren furchtbare Knallgeräusche darin und wir haben immer nur gehört, wie er sagt, also die Oberfläche des Mondes ist wie Puder, ich habe jetzt den Fuß draufgesetzt, ziehe wieder zurück und jetzt komme ich mit dem anderen Fuß und wir sehen das und das und diesen Satz haben wir wirklich in dem Augenblick nicht mitgekriegt. Ich weiß auch gar nicht genau, wann er denn gesprochen wurde. Es heißt immer, das lesen Sie in der ganzen Literatur, in dem Augenblick, in dem er auf dem Mond stand, hat er diesen Satz gesprochen. Sie können reinhören in den Originalton, da hören Sie den nicht.
Ist das vielleicht eine Fälschung?
Ach, das möchte ich nicht sagen. Nein, das nicht, auf keinen Fall. Also der wird den schon gesagt haben, aber ich kann das nicht so verifizieren. Als wir später den NASA-Film bekamen mit den Filmaufnahmen, da sieht man also auch, wie er untersteigt, die Leiter und den Mondboden betritt, da ist dieser Satz ganz deutlich zu verstehen. Nur in der Live-Übertragung ist er nicht zu kriegen.
Das war vor 43 Jahren auf dem Höhepunkt der Weltraumberichterstattung. Wir hörten den wohl bekanntesten Präsentator im deutschen Fernsehen, Günter Siefert, hier in einem Interview mit dem Medienmagazin aus dem Jahre 1999. In voller Länge als Bonustrack dann im Podcast. Ich wurde daran erinnert, als diese Woche am 6. August in den frühen Morgenstunden die NASA ein ferngelenktes Auto auf die Marsoberfläche abseilte und das deutsche Fernsehen darüber im Morgenmagazin berichtete. Allerdings nur in wenigen Minuten. CNN berichtete da schon länger. Aber ich war freudig erregt, als ich per Twitter mitbekam, dass es mittlerweile, im Internetzeitalter hat mich das jetzt dann doch nicht mehr so überrascht, ambitionierte, ich sag mal Weltraumkenner gab, die das Ganze live gestreamt und vor allen Dingen kommentiert haben. Und ich begrüße die beiden Betreiber von spacelivecast.de, nämlich zum einen Klaus Donat am Telefon und Thomas Wehr zugeschaltet per Skype. Erstmal ein kräftiges Hallo.
Ja, hallo.
Ja, guten Tag.
So, ja, das klappt ja schon mal gut. Die, ich sag mal, technische Herausforderung an diesem bewussten Morgen, als der Rover abgeseilt wurde, war natürlich viel größer, weil 14 Lichtminuten musste man überbrücken. Aber ihr hattet das Bild von der NASA. Wie ging das? Zuerst die Frage an Thomas Wehr.
Ja, also bei der NASA ist es so, dass sie Webstreams zur Verfügung stellen, die öffentlich verfügbar sind. Und die NASA ist auch so freizügig, dass man die weiterverwenden darf. Und das dürfen wir uns zunutze machen, machen wir uns zunutze, nehmen diesen Stream auf und restreamen ihn und unterlegen ihn halt mit unserem Kommentar zum einen. Zum anderen produzieren wir eigene Videoclips. Oder benutzen Videoclips von der NASA oder Bildmaterial von der NASA, was wir dann eigenhändig vertonen und kommentieren.
Aber ich meine, gut, das kann man machen, aber man muss ja dann doch schon ein bisschen leidenschaftlich erstens sich für Weltraum interessieren und dann auch die Gabe haben, das für ein größeres Publikum zusammenzufassen. Klaus, woher kam die Idee dafür?
Ja, also das begann im Jahr 2010, nachdem ich mich schon länger mit der Raumfahrt beschäftigt hatte, in Raumfahrernet, das ist ein Portal, da tauschen sich Interessierte regelmäßig aus. Und nachdem ich dann immer wieder englische Live-Übertragungen gesehen habe, stellte sich mir dann eben die Frage, warum gibt es das eigentlich nicht auf Deutsch? Es gibt schließlich bestimmt in Deutschland auch ein größeres interessiertes Publikum, das einfach die technischen Details dann auch mal interessiert. Also den Blick hinter den Kulissen, nicht einfach nur die Startmeldung. Und ja, so kam dann die Idee, das einfach mal auszuprobieren. Am Anfang, ja, fing das relativ klein an und sporadisch und zum Schluss haben wir das eben ein bisschen regelmäßiger gemacht und ja, so stehen wir dann heute da und haben dann schlussendlich dann auch jetzt die Landung vom Mars-Rover kommentiert.
Aber ihr wart sehr sachkundig, will ich mal so sagen, aus meinem laienhaften Verständnis. Also ich habe keinen Unterschied gemerkt zu denen, die das früher im deutschen Fernsehen gemacht haben, die sich dann Weltraumjournalisten nannten oder wie auch immer. Habt ihr eine Vorbildung? Thomas jetzt erstmal vielleicht?
Ja gut, ich bin von Hause aus Elektroingenieur, aber ich war zu SIFA-Zeiten aktiv mit dabei auf der Couch bei meiner Großtante und das hat mich so begeistert, dass ich mir diese Themen einfach angelesen habe. Klar, eine Elektroingenieur-Grundausbildung hilft dabei, physikalisches Grundverständnis hilft. Und dann holt man sich das eine oder andere Buch oder tauscht sich halt im Forum aus mit Kollegen, die Luft- und Raumfahrttechnik studiert haben. Und so entwickelt sich das nach und nach mit viel Leidenschaft, Enthusiasmus und natürlich auch Spaß an dem, was man dann hinterher gestaltet.
Und Klaus, wo gibt es bei dir Anknüpfungspunkte in der Biografie?
Also ich habe mich schon immer für Luft- und Raumfahrt interessiert, seit meiner Kindheit. Ich habe einen technischen Studiengang absolviert, Informatik, und das Interesse für Technik ist immer da. Und für mich persönlich ist eben auch die Raumfahrt sozusagen auch ja die Königsdisziplin aller Techniken. Also nirgends sind die Fehlertoleranzen so gering, nirgends ist es so spannend und nirgends ist das, ja, das ingenieurtechnische Know-how so am Limit. Und das habe ich mir sozusagen dann eingearbeitet und lange gelesen, viele Dateien durchgelesen und ja, so schlussendlich hat sich dann so ein bisschen Wissen angeeignet dadurch.
Nun muss man ja wirklich konstatieren, dass Weltraumberichterstattung Routine geworden ist. Das fing ja eigentlich schon an, als die Space Shuttles in regelmäßigen Abständen und auch die sowjetischen Mir-Stationen ständig von den Soyuz-Kapseln Besuch bekam, wo man auch den Überblick verlor, wer ist denn gerade im Weltall und wie lang. Also das will ich erstmal gar nicht so den anderen Profimedien unterstellen, dass da irgendwas verloren gegangen ist. Es ist Alltag im doppelten Wortsinne geworden, aber nicht weniger spannend. Was ist denn für euch das Faszinierende, nicht nur am Beobachten, sondern dann darüber auch sich austauschen mit anderen, die dann euch zuhören? Zuerst vielleicht Thomas.
Naja, ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass es Alltag ist. Wenn es Alltag wäre, dann würde es nicht immer wieder irgendwelche Missgeschicke oder Unfälle geben. Wir stellen immer wieder fest, dass irgendwelche Satelliten gestartet werden und es klappt nicht richtig. Oder halt, wir haben eine Mission zum Mars, wie zum Beispiel die russische Phobos-Grundmission, die dann leider im Erdorbit hängen bleibt und zu guter Letzt dann halt vergnügt. Das ist im Moment, obwohl es immer wieder dargestellt wird, es ist kein Alltag. Und das macht es halt weiterhin spannend und halt die entsprechenden Herausforderungen. Es gibt doch sehr, sehr interessante Missionen und da muss man einfach dabei bleiben. Das kribbelt einfach.
Klaus, was ist dein Grund, sozusagen in die Lücke zu springen?
Also es ist einerseits die technische Faszination natürlich, dass eben so am Limit der Ingenieurskunst da gearbeitet wird. Andererseits, finde ich, symbolisiert das auch sehr, ja, dem menschlichen Traum sozusagen mal immer nach oben zu gucken, den Blick zu den Sternen und dem Versuch des Menschen beizuwohnen, vielleicht auch im All irgendwie mal in Zukunft Fuß fassen zu können, die Frage zu beantworten, wo kommt man her, wo geht man hin, und das finde ich eine durchaus spannende Sache und das ist sozusagen da meine Motivation.
Nun haben wir ja eine spannende Mars-Mission der NASA, also insofern spannend, als dass da tatsächlich ein Gefährt jetzt auf dem Marsboden ist, das auf hohem technischen Niveau ist. Es gab zwar schon in den vergangenen Jahren öfter mal kleine Geräte, die Fernsehbilder lieferten oder Fotos, 360-Grad-Aufnahmen. Was ist für euch jetzt das Berichtenswerte? Also ihr streamt ja weiter und kommentiert weiter von dieser Mission, die ja wahrscheinlich mehrere Monate gehen wird. Aber wann entscheidet ihr, das ist jetzt ein Punkt, da müssen wir auch in unserem Space Livecast darüber berichten, Thomas?
Ehrlich gesagt, so richtig viel Gedanken habe ich mir darüber nicht gemacht. Das ist eine Bauchentscheidung. In dem Moment, wo wir das Gefühl haben, Mensch, das berührt uns unwahrscheinlich stark, und es gibt vielleicht auch andere, die das berühren könnte, dann machen wir das. Aber weitestgehend deswegen, weil man halt selber das Gefühl hat, Mensch, das ist so faszinierend, so spannend, was man dort gerade Neues gefunden hat. Und jetzt fassen wir das einfach mal zusammen und machen das. Das ist mehr so von der Leistung, von dem, was dort passiert, von dem Erstaunen, was man hat, und von dem Bauchgefühl abhängig.
Aber Klaus, man kann ja nicht nur Programm aus dem Bauch machen, sondern man braucht ja auch Verlässlichkeit als Zuschauer, der euch zuguckt. Gibt es dennoch ein System, dass man sagt, also wir sind dann und dann auf Sendung?
Also das hängt einerseits natürlich auch stark von der Uhrzeit zum Beispiel ab. Solche Raketenstarts, die finden nicht alle um 20.15 Uhr abends statt, da zur besten Zeit, sondern das kann durchaus eben auch mal vorkommen, dass es 3 Uhr morgens ist, und dann muss man eben abwägen, ob es sich dann auch lohnt, ob man dann die Zuschauer auch erreicht. Da sortieren wir natürlich ein bisschen dahingehend aus, dass die Events einerseits zeitlich relativ angenehm sind und zum anderen natürlich auch ja die allgemeine Gewichtung, also eine Marslandung jetzt zum Beispiel, die geschieht vielleicht mal alle 10 Jahre. Und das ist natürlich einfach ganz klar, dass man das irgendwie als sozusagen als Einstiegshilfe anbieten möchte, eine kleine Einführung gibt, was da genau passiert und wie es passiert, und dass sich die Zuschauer dann vielleicht dadurch in dem Sinne begeistert fühlen, dass sie vielleicht dann auch selbstständig weiter recherchieren und sich für das Thema vielleicht weiterhin begeistern können.
Und dann muss man dazu sagen, ihr habt natürlich auch einen E-Mail-Newsletter, den man abonnieren kann, dann verpasst man keine Übertragung, und was heute eigentlich Standard ist, sogar eine Mediathek, wo man bestimmte Sachen nachhören und sehen kann, wie zum Beispiel diese Marslandung, die ihr da kommentiert habt. Was wisst ihr denn, und das vielleicht zum Abschluss, über eure Zuschauer? Wer sieht euch zu und warum? Thomas.
Ja, also das fängt an von der Schulklasse, die mit ihrem Lehrer zusammen im Auditorium sitzt und sich dort eine Space Shuttle Landung anhört oder ansieht. Das ist das, was wir halt mitbekommen. Oder halt der 60, 70 oder 80-Jährige, der sich bei uns meldet und begeistert ist, weil er halt des Englischen nicht mächtig ist, und der sagt, hey, toll, dass es euch gibt, toll, jetzt verstehe ich ein bisschen mehr. Aber, und das ist auch interessant, selbst Pressemenschen vom DLR und Presseverantwortliche sagen, Mensch, seitdem wir Space Livecast haben, schauen wir dort rein, weil wir dort den einen oder anderen Kollegen hinzugeschaltet hören, der uns aus nächster Nähe Antworten geben kann, zum Beispiel beim Space Shuttle Start. Und bei der Landung war das so, als dass wir das jetzt von der Ferne über NASA TV mitbekommen. Und so breit ist eigentlich unser Spektrum, und das ist unwahrscheinlich toll. Wir sind da sehr, sehr dankbar, oder ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass wir so vielschichtiges Publikum haben.
Muss man kurz sagen, DLR in dem Fall nicht Deutschlandradio, sondern das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Klaus, vielleicht noch ein Tipp aus der Mediathek, wenn jetzt jemand neugierig geworden ist und vielleicht eine spektakuläre oder interessante Geschichte bei euch nachsehen will aus der Mediathek. Was würdest du empfehlen?
Also einerseits ist natürlich ganz toll, die letzten Space Shuttle Starts sich vielleicht noch einmal anzuschauen. Das Programm wurde zwar eingestellt, aber das ist trotzdem ja eine der kompliziertesten Maschinen, oder wenn nicht gar die komplizierteste Maschine, die je gebaut wurde. Und das ist vielleicht eine schöne Sache, die man sich auf jeden Fall auch nochmal anschauen kann, auch nachträglich natürlich.
Und hier hören wir jetzt im Medienmagazin ganz kurz die Landung des Mars Rovers am 6. August um 7.32 Uhr. Wie ihr, das muss man sagen, natürlich auch zu Recht freudig erregt ausgeflippt seid. Dankeschön für dieses Interview. Das war Thomas Wehr und Klaus Donath. Sie betreiben den Space Livecast im Netz unter der Adresse spacelivecast.de. Vielen Dank.
Ja, gern geschehen.
Okay, jetzt haben Sie die Töne verloren von der Erde. Das heißt, die Direktübertragung funktioniert nicht, aber über Odyssey geht es noch. So, jetzt müsste abgeworfen sein. Jetzt macht man dieses krasse Seitenmanöver.
Jetzt muss ja eigentlich,
damit man nicht in den Fallschirm fliegt.
Odyssey rausfallen aus der Haube, ne?
Ist es schon. Odyssey-Signal ist weiter stark.
We are in powered flight.
Powered flight. Alter Schwede.
Super Signal von Odyssey, was natürlich sehr toll ist.
Moment. Alter Schwede. Das funktioniert.
40 Meter.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Also Abstiegsgeschwindigkeiten, yeah. Alles nominal.
Rim is stable.
Stable.
Rim is stable.
Und das Odyssey-Signal ist weiter stark.
UHF is good.
UHF is good. Touchdown confirmed. Jawoll. Das gibt's nicht. Hören wir einfach mal zu. Ah, da haben sie den Ton abgeschaltet. Jetzt ist es wieder da. Hören wir einfach mal zu. Gucken, ob wir wieder Ton kriegen. Ach, schade.
Sauber auf dem Mars gelandet. Viel interessanter ist jetzt...
Ob's Bild, kommt das Bild? Und kommt das Bild? Ist noch die Frage. Also Touchdown confirmed bedeutet, der Rover hat gesendet. A, ich bewege mich nicht mehr. B, ich glaube, ich bin hier und da. Und C, er hat mindestens für ein paar, und er hat mindestens für, lass mich mal, er hat für mindestens 3-4 Sekunden gesendet. Und das heißt, die Crew Stage ist nicht auf ihn draufgehauen. Ne? Das heißt, alle diese drei Sachen sind sicher.
Der Kran selber, hat der separiert? Wissen wir das?
Also wir wissen, dass der Rover mehrere Sekunden gesendet hat. Genau, der Rest ist wurscht.
Naja gut, ich meine, diese Stufe hinter sich herzuschleppen, macht auch keinen Spaß, ne?
Er bewegt sich aber nicht mehr. Und ich glaube, wenn die Rakete die Seile noch dran hätte und die würde wegfliegen, hätte dann ein Rover hinter sich hergezogen. Also, Achtung. Das hat wohl alles geklappt.
Und jetzt wartet man auf die Bilder, ja.
Okay, Odyssey-Signal ist immer noch stark. Da ist es, da ist es, da ist eins. Ich sehe es, da ist es. Oben rechts. Mal gucken, ob sie es im Vollbild noch hinkriegen. Thumbnails sind da. Da ist es. Und man sieht den Boden. Ah, Wahnsinn.
Das heißt, ein totaler Erfolg.
Ein absoluter Erfolg. Das ist das beste Szenario, was hätte kommen können.
Genial. Es hat alles funktioniert.
Das ist ja wirklich ein historischer Tag. Dieses Landeverfahren, das hat man noch nie probiert. Das sah so verrückt aus. Und es hat tatsächlich geklappt. I'm far away. I took a rocket trip to Mars. I flew away 'cause life on earth was too harsh on me. I walked on the moon but too soon I couldn't stand the view. I turned to the sun and the stars but they all shine down on me.